Zum einen möchte ich ganz herzlich grüßen von Pfarrer Richter. Der hat heute mal seinen wohlverdienten freien Tag. Und deswegen habe ich heute die Freude, den Gottesdienst hier halten zu dürfen, beziehungsweise die Predigt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Wie Sie wissen, hatten wir die ganze letzte Zeit oder das Jahr über schon eine Predigtreihe über die 5 Gs, die wir dieses Jahr besonders betrachten wollen: Gebet, Glaube, Gemeinschaft, Gottes Wort und Gaben. Danke. Ich merke also, dass Sie gut aufgepasst haben. Es geht noch zum Thema Glauben, und der Predigttext, den ich dazu ausgesucht habe, steht in Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Liebe Brüder, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst: Ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ohne dass ihr ihnen gebt, was sie zum Leben brauchen. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen: Der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten: Zeige doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert ihr euch nicht daran, dass sogar Abraham, unser Stammvater und Vorbild im Glauben, vor Gott erst Anerkennung fand, nachdem er tat, was Gott von ihm verlangte? Er war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Hier wird ganz deutlich: Bei ihm gehören Glaube und Tun zusammen, und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt: Abraham glaubte Gott und dadurch fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unsere Taten beweisen, dass unser Glaube echt ist. Anders geht es nicht. Auch die Dirne Rahab ist dafür ein Beispiel. Sie wurde von Gott gerettet, weil sie in Jericho die Kundschafter der Israeliten vor den Soldaten des feindlichen Königs versteckte und ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht ermöglichte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, wenn er ohne praktisches Handeln bleibt. Boah, ganz schön hart. Nicht ganz einfacher Predigttext. Es geht um die Frage, hier scheint das so: Was rettet, Glaube oder Werke? Kann man die Frage überhaupt so stellen? Vielleicht kann man auch über die Frage nachdenken: Was ist ein Christ? Wenn man in seiner Umgebung das mal so fragt oder in Umfragen auf der Straße und sonst in Gesprächen, kriegt man meistens als Antwort: Ein Christ, das ist einer, der sich an die 10 Gebote hält. Ein Christ, das ist einer, der anständig ist, der Nächstenliebe praktiziert. Es ist also so, dass ein Christ meist über das definiert wird, was er tut und wie er sich verhält. Ist das richtig so? Kann man das so ganz einfach machen? Wenn man jetzt als ein Beispiel mal nimmt: Was ist ein Deutscher? Einer, der Deutsch spricht, einer, der sich irgendwie typisch deutsch kleidet, typisch deutsch verhält. Bleibt noch die Frage: Was ist typisch deutsch? Ich glaube, Sie merken schon, das führt irgendwo ein bisschen ins Abseits. Ich bin Deutscher nur durch Geburt oder wenn ich nach den geltenden Gesetzen die deutsche Staatsbürgerschaft erworben habe. Man könnte auch fragen: Was ist jetzt ein typischer Kümmling? Muss man sich da bestimmterweise verhalten? Nein, nur durch Geburt, Adoption oder Heirat. Also so im menschlichen Bereich geht es um eine Zugehörigkeit. Und bei Christsein geht es auch um Zugehörigkeit, nicht um Imitation. Christ werde ich nur durch eine neue Geburt, so wie ich eben auch nur in eine Familie hineingeboren werde oder eben adoptiert werde. Zugehörigkeit zu Gott heißt, ewiges Leben haben. Und nur wer dieses ewige Leben hat, ist gerettet. Wer dieses Leben nicht hat, ist verloren. Ein hartes Wort, aber klare Aussage der Bibel. Wie erhalten wir denn diese Zugehörigkeit zu Gott? Kein Mensch ist als Christ geboren. Es gibt keinen geborenen Christen, sondern jeder Mensch ist von Geburt an getrennt von Gott, wie es in Römer 3, Vers 23 steht. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Ich kann die Zugehörigkeit zu Gott nicht verdienen. Als Jugendlicher hat mich die Frage ziemlich bewegt, wie gut muss ich sein, um in den Himmel zu kommen? Reicht das so? Komme ich damit hin? Wie stark muss ich mich anstrengen? Wann ist Gott endlich zufrieden? Wann kann ich sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Und ich habe dann festgestellt, dass ich das aus meiner Kraft nicht schaffen kann. Hilft ein regelmäßiger Kirchbesuch? Ich denke nicht. Wer regelmäßig in die Kirche geht, ist dadurch genauso wenig automatisch ein Christ, wie ich zu einem Auto werde, wenn ich in einer Garage übernachte. Ich denke, dass das, was man in einer Kirche hört, sehr wohl helfen kann, zum Glauben zu kommen. Aber der Besuch alleine macht es nicht. Der Versuch, die 10 Gebote zu halten, rettet mich auch nicht. Er führt allerhöchstens zu der frustrierenden Erkenntnis, dass ich das trotz aller Anstrengung nicht schaffe. Der einzige Ausweg aus dem Dilemma ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist keine Leistung, irgendetwas, was ich bringen muss, sondern ich vertraue mein Leben ganz bewusst Gott an. Man kann das tun in einem Gebet, dass man einfach Jesus das sagt: Herr Jesus, ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Ich nehme das persönlich in Anspruch, was du für mich getan hast. Und stellt sich damit auf den Boden eines Verses wie Johannes 1, Vers 12, wo Jesus sagt, wo es über Jesus heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. So erfahren wir, was in Gottes Wort steht: Durch Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das sich nicht jemand rühme. So steht es in Epheser 2, Vers 8 und 9. Ja, aber haben wir da jetzt nicht einen Widerspruch zu dem Predigttext, den ich eben gelesen habe, wo es heißt, was nützt Glaube allein? Ich denke, das ist wie bei den allen Widersprüchen, die wir so entdecken, dass nur ein scheinbarer Widerspruch ist. Für mich ist die Bibel wirklich Gottes Wort, und ich erwarte von Gott, dass er sich nicht widerspricht. Zum Umgang mit solchen Widersprüchen, die man im Umgang mit der Bibel feststellt, kann ich ein paar Empfehlungen geben. Eine Empfehlung ist, wenn man einen Vers liest, der scheinbar so in einem Widerspruch steht, dass man sich die Stellen davor und dahinter auch mal genau betrachtet, dass man ein bisschen vor und hinter liest. Das hilft einem, die Situation zu verstehen, in die das gesagt ist, dass man nicht nur einen Vers rauspickt. Man lernt die Personen kennen, zu denen hier gesprochen wird. Es ist manchmal schon ein Unterschied, ob das zu Menschen gesagt ist, die einen jüdischen Hintergrund haben, die schon ja zum auserwählten Volk Gottes gehörten, die viel gewusst haben aus dem Alten Testament, oder ob das Menschen gewesen sind, die aus einem heidnischen Hintergrund gekommen sind, wie bei vielen Briefen des Paulus. Das ist eine Hilfe. Dann kann man den gleichen Text auch in verschiedenen Übersetzungen lesen. Ich hatte heute den Vorteil, dass ich sowohl in Haus Jona predigen durfte als hier. In Haus Jona habe ich den Predigttext aus der Lutherbibel gelesen. Heute hier habe ich jetzt mal aus der Übersetzung Hoffnung für alle gelesen. Es gibt noch verschiedene andere Übersetzungen, und es ist nützlich, 2 oder 3 zu Hause zu haben und in solchen Fällen einfach mal das im Vergleich zu lesen. Das erschließt einem so den Reichtum der Übersetzungsmöglichkeiten, und man merkt, aha, in diesem wesentlichen Punkt, da sind sich aber die Übersetzungen auch einig. Und eine andere Möglichkeit: suchen Sie sich noch weitere Stellen zu diesem Thema. Das ist nicht immer leicht. Nicht jeder kann alle Stellen im Kopf haben. Ich auch nicht. Es gibt Leute, die vieles auswendig wissen, aber auch nicht alles. Da gibt es eine Hilfestellung, eine sogenannte Konkordanz. Die gibt es auch zu mehreren bei uns in der Bücherkiste. Das ist ein Büchlein, in dem alle zu einem Stichwort vorkommenden Bibelverse aufgeführt sind. Wenn ich etwas über Glaube suche, finde ich da alle Verse, in denen Glaube vorkommt. Über Werke genauso. Und wenn man das einfach mal so diagonal durchliest, bekommt man sehr gut einen roten Faden, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und man merkt auch, ja, dass man die Bibel mit der Bibel erklären kann. Und wenn man das so durchliest, geht es einem sehr oft so, dass man merkt, dass der scheinbare Widerspruch sich oft auflöst in die Betrachtung der zwei unterschiedlichen Seiten ein und derselben Medaille. Dass man sagt, aha, das ist ja gar nicht entweder oder, das ist sowohl als auch. Ich bin bei der Vorbereitung dieser Predigt auch ein bisschen diesen Hilfsmitteln vorgegangen, in mehreren Übersetzungen lesen, ein bisschen davor und dahinter blättern und habe mir verschiedene Verse mittels der Konkordanz herausgesucht. In den Versen, die diesem Predigttext vorangehen, geht es ganz deutlich um das praktische Miteinander der Gläubigen in der Gemeinde. Über das Reden miteinander und übereinander, über das Bevorzugen und Zurücksetzen. Es geht darum, Täter und nicht Hörer allein zu sein. Da wird der Zusammenhang schon sehr klar, in den das hineingesprochen ist. Bei der Suche in der Konkordanz habe ich festgestellt, im Alten Testament gibt es nur ganz wenig Verse zum Thema Glauben. Da ist viel mehr von Geboten und Gesetzen, von Erwählung Gottes und Berufung die Rede. Der wichtigste Abschnitt, den ich zu Glauben gefunden habe, den haben wir schon in der Schriftlesung gehört über Abraham. Glaube kommt erst im Neuen Testament durch Jesus stärker in den Blickpunkt und wird häufig sogar im Gegensatz zu dem Verdienst und zum Halten der Gebote gesetzt. Zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 14, Vers 1, glaubet an Gott und glaubet an mich. In Hebräer 11, Vers 6 erfahren wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihm glauben, ein Belohner ist. In Galater 5, Vers 6 erfahren wir vom Glauben, der durch die Liebe wirkt. Und Hebräer 12, Vers 2 stellt uns Jesus vor als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir merken auch hier, dass Glaube im Neuen Testament einmal eine Grundlage und Voraussetzung ist, nur der Glaube an Jesus rettet. Aber wenn von Anfänger und Vollender die Rede ist, dann ist da auch eine Dynamik drin, da ist eine Spanne dazwischen, wo sich etwas entwickelt, wo etwas lebt. Es wird deutlich aus diesen Versen, dass man sich Gnade und Rettung nicht verdienen kann, sondern nur geschenkt bekommt und dieses anzunehmen, dass das eben Glaube ist. Glaube ist eine lebendige, aktive Sache. Der Glaube im Sinne eines nur für Wahrhaltens ist nutzlos. Solch einen Glauben hat sogar der Teufel, erfahren wir in unserem Predigttext in Vers 19. Es ist also nicht so, dass der Teufel die Existenz Gottes leugnet oder da Alternativen dazu darstellt. Der Teufel leugnet die Existenz Gottes nicht, aber er entzieht sich Gottes Anspruch und ist nicht gehorsam. Und dieser Glaube eines nur für Wahrhaltens an die Existenz eines höheren Wesens glauben, das nutzt nichts. Dieser Glaube kann nicht erretten. Glaube muss sich im Leben ausprägen, sonst ist er tot. Er nutzt weder dem Glaubenden, noch seiner Umgebung, noch der Gemeinde. In unseren Jugendkreisen hatten wir zu meiner Zeit mal ein Lied gesungen, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und erlebt und erfahrbar ist, ist er tot und wir selbst sind betrogen. Wir erfahren aus unserem Predigttext, wie sich der Glaube bei bestimmten Menschen aus dem Alten Testament ausgewirkt hat. Bei Abraham, Gott hat ihm die Verheißung zahlreicher Nachkommenschaft gegeben und Abraham war wider alle Vernunft bereit, den einzigen Sohn, den Träger im Prinzip dieser Verheißung, die erste Generation dieser zahlreichen Nachkommenschaft zu opfern, weil er dennoch glaubte, dass Gott seine Verheißung einhalten würde. Abraham ist wirklich mit der Auffassung hingegangen, seinen Sohn opfern zu müssen. Er konnte es nicht verstehen, aber er hat Gott das Vertrauen gehalten und Gott hat ihm seinen Sohn wiedergeschenkt. Er hat verhindert, dass er tatsächlich den letzten Akt der Opferung durchführen musste und Gott hat seine Verheißung bis heute eingehalten, wie wir alleine an der Existenz des Volkes Israel sehen können. Eine kanaanäische Prostituierte zur Zeit der Landeinnahme in Israel, wohnhaft in Jericho, irgendwo in der Nähe der Mauer, half aktiv, dem Volk Gottes, weil sie daran glaubte, dass Gott diesem Volk dieses Land verheißen hatte. Und sie ließ sich retten auf eine Weise, wie ihr das gesagt wurde. Wurde gesagt, häng dieses Seil ins Fenster und dein Haus wird stehen bleiben, wenn wir diese Stadt einnehmen. Und so geschah es. Sie hat nicht gemeint, ach, das mit dem Seil, irgendwie stört das und vielleicht werde ich von anderen bemerkt und die fragen sich, was mit dem Seil ist, versuchen wir es lieber ohne, sondern sie hat das, was ihr als Rettungsweg gesagt wurde, auch eingehalten. So hat sie ihren Glauben ausgedrückt. Der Verbrecher am Kreuz drückt seinen Glauben an Jesus aus in der Bitte, seiner zu gedenken, und Jesus spricht ihm das Paradies zu. Die ersten Christen verkündigten von Jesus, sie dienten, sie hatten soziales Handeln, sie erlebten wunderbare Gebetserhörungen, ihr Glaube war greifbar, hat sich ausgewirkt. Glaube verändert Leben. Wohlgemerkt, es hat nichts damit zu tun, sich den Himmel zu verdienen. Ich denke, das habe ich am Anfang schon deutlich gemacht. Aber ein Kennzeichen echten geistlichen Lebens zwischen unserer Bekehrung und der Wiederkunft Jesu sind Werke. Glaube und Werke gehören zusammen. Ich habe Ihnen als Illustration mal ein Ruderboot mitgebracht. Jeder, der schon mal versucht hat, so ein Ruderboot vorwärts zu bewegen, also es ist keine Zwiebel, es soll ein Boot sein, der weiß, ob das jetzt ein Äppelkahn ist oder ein Sportboot, ich bewege es dadurch vorwärts, dass ich gleichmäßig ziehe. Wenn wir also uns denken, dass eines dieser Ruder mit Werke tituliert wäre und das andere Ruder mit Glaube, merke ich daran, wenn ich nur an einem Ruder ziehe, drehe ich mich im Kreis. Und ob ich jetzt an dem Ruder Werke oder an dem Ruder Glauben alleine ziehe, das Boot dreht sich im Kreis. Und wenn jetzt ein Christ am Ruder Werke zieht in seinem Boot und ein anderer Christ am Ruder Glaube, dann dreht sich der eine rechts rum und der andere links rum, aber das ist auch der einzige Unterschied. Und er kann dem anderen sagen, du ziehst am falschen Ruder. Aber letztlich ändert sich damit vielleicht nur die Drehrichtung. Also es spielt keine Rolle, ob ich ein rechtsdrehender oder linksdrehender Christ bin. Solange ich nicht beide Ruder gleichmäßig einsetze, drehe ich mich nur um mich selbst. Und so geht es auch bei Glauben und Werken in unserem Leben als Christ nicht um ein Entweder-oder oder was das Bessere wäre, sondern es geht nur um ein Sowohl-als-auch. Der Glaube als Grundlage, als Basis, als Zugang überhaupt zu Jesus ist unabdingbar und dieser Glaube muss sich auswirken. Und damit beweise ich oder ja, stelle ich immer wieder diesen Glauben dar. Der Glaube wirkt in der Liebe. Wir lernen aus dem Predigtext in Vers 22 in der Beurteilung über Abraham, bei ihm gehören Glaube und Tun zusammen und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Ja, was sollen wir also tun und wie sollen wir es tun? Wir denken bei guten Werken meistens an die Außenwirkung. Wir denken an Mission, wir denken an soziales und diakonisches Wirken. Und das ist bestimmt gut und richtig und sollte keinesfalls vernachlässigt werden. Verblüffend ist für mich eigentlich auch aus der Betrachtung vieler dieser Verse, dass sie sich mit guten Werken innerhalb der Gemeinde beschäftigen. Also es gibt nicht nur die Welt draußen, die unsere guten Werke braucht. Wir dürfen auch aneinander gute Werke tun. Es gibt eine ganze Menge Verse. Ich hatte schon Galater 5, Vers 6 zitiert, der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ich habe noch gefunden Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken und die Zusammenkünfte nicht versäumen. Da stecken einige richtig konkrete, praktische Hinweise hin. Aufeinander Acht haben, nicht im Sinne einer Kontrolle und Überwachung, dass man jetzt Strichlisten führt. Ich habe dich überwacht, ich habe auf dich Acht. Sondern Anteil nehmen aneinander. Dass wir aufeinander achten, nicht nebeneinander herleben. Oh ja, der gehört auch dazu, ja, ja, ist auch in der Kartei, kenne ich, ja. Sondern dass man Anteil nimmt. Wie geht es ihm? Nachfragt. Vielleicht auch praktisch hilft. Wo ist da jemand, der im Augenblick vielleicht, ja, einen Babysitter braucht oder Hilfe beim Einkaufen, wie auch immer. Oder dass wir aufeinander Acht haben, dass uns nicht gleichgültig ist, wie der andere lebt. Dass wir nicht achselzuckend akzeptieren, dass Gebote Gottes durch Mitchristen missachtet oder anders ausgelegt werden, sondern das Gespräch darüber suchen und versuchen, den anderen zu verstehen, oder ihn auch von einem falschen Weg zurechtzubringen. Anreizung zur Liebe und zu guten Werken. Ich musste ein bisschen an die Arbeitsgruppe Liebe AG, liebevolle Beziehungen, hier in der Gemeinde denken. Ich denke, das ist so ein Ansatz, dass wir uns gegenseitig zum Gutes tun ermutigen. Ich denke an das Jahr mit der Bibel, wo sich einige gegenseitig abgesprochen haben und gesagt, wir wollen versuchen, in diesem Jahr die Bibel durchzulesen. Und immer wenn man sich getroffen hat, hat man gefragt, wie weit bist du? Hast du es schon geschafft? Bist du schon über die Klippe hin drüber? Und so hat man sich gegenseitig zum Guten mitgeholfen. Man kann sich auch gegenseitig ermutigen oder absprechen, etwas zu tun. Als Jugendliche zum Beispiel gemeinsam auf einen Missionseinsatz zu fahren oder etwas zu unternehmen oder sich abzusprechen, wir gehen mal jemanden besuchen oder wir treffen uns mal, um mit oder über jemand anderen zu beten. Wir sprechen uns ab, ein bestimmtes Spendenziel zu erreichen. Ist nützlich. Also in der nächsten Woche wird der Haushalt ausliegen. Und auch wenn das ein kompliziertes Werk ist, ist die Tendenz doch klar, dass eine Gemeinde auf Spenden und Gaben angewiesen ist im Reich Gottes. Oder dass man sich zu Zweierschaften trifft, sich regelmäßig zu Treffen verabredet, offen über Erfahrungen im Glaubensalltag sich unterhält und miteinander zu betet. Am besten Mann mit Mann und Frau mit Frau. Und das fördert Offenheit und Verbindlichkeit. Hier in Hebräer heißt es auch, das Zusammenkommen nicht zu versäumen. Ein Kennzeichen der ersten Christen aus den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte war, dass sie zusammen waren. Hatten alles gemein und sie waren ständig zusammen in der Lehre der Apostel. Und das hat eine Außenwirkung gehabt. Das hat Zeugnis gegeben, das hat Kraft gegeben. Suchen Sie sich einen Bibelkreis. Schließen Sie sich einem solchen Bibelkreis an. Oder in unserer Zeit ist es, glaube ich, eine Fehlentwicklung. Glaube ist meine Privatsache. Glaube gehört in den persönlichen Schambereich, darüber spricht man nicht. Wer Glaube nach außen hin dokumentiert, der ist irgendwie hochmütig. Ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung, vielleicht typisch deutsch. Glaube braucht Gemeinschaft. Wer Glaube allein im stillen Kämmerlein praktizieren will, geht dabei ein. Jesus hat dieses Wort vom stillen Kämmerlein nur gegenüber solchen Showbetern und Demonstrationen von Glauben gebraucht. Gesagt, wichtig ist dein persönliches Verhältnis zu Jesus. Das nimmt das auch nicht weg. Aber dieses persönliche Verhältnis will sich auch in Gemeinschaft bewähren und auswirken. Aus welchem Grund entziehen Sie sich der Gemeinschaft? Weil Sie sich da nicht wohlfühlen? Weil Sie im Hauskreis keinen kennen? Weil keiner Sie angesprochen hat und eingeladen hat? Sie würden ja gern, aber es fehlt so der erste Schwung. Oder weil andere dahin gehen, die Sie nicht leiden können? Warum kommen manche nicht in den Gottesdienst? Weil die Lieder zu neu und zu progressiv begleitet sind? Oder weil sie zu alt und verstaubt sind? Weil der Gottesdienst nicht so abläuft, wie man sich das vorstellt? Weil die Nacht vorher zu kurz war? Verschiedene Überlegungen. Sind die Gründe schwerwiegend genug, um deshalb Gottes Willen, dass wir Gemeinschaft haben sollen, nicht zu erfüllen? Ein anderer Aspekt, wie solche Werke des Glaubens aussehen können, in Kolosser 3, Vers 17, lasst all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln im Namen unseres Herrn Jesus geschehen. So könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Auch das Reden ist ein Werk. Der Glaube bewirkt, dass du davon erzählen willst. Das lässt dich nicht allein, das lässt dich nicht kalt. Du möchtest davon berichten. Lass andere daran teilhaben, an Gebetserhörungen, die du erlebt hast. Wer weiß hier von uns untereinander, die wir hier schon länger in die Gemeinde kommen, wie der andere zum Glauben gefunden hat, was dazu beigetragen hat. Lasst einander Anteil nehmen daran, wie man zu Jesus gefunden hat. Oder was man seither mit Jesus erlebt hat, wo man Bewahrung erlebt hat oder auch durch Hilfe, durch Schwierigkeiten hindurch. Lass deutlich werden, dass hinter deinem Handeln Jesus steht, nicht nur deine sowieso freundliche Art, dein soziales Engagement und dein Mitgefühl. Man mag jetzt einwenden, und ich glaube, das kann auch von dem einen oder anderen durchaus kommen, dass all dieses Reden über Werke und Glauben auswirken sehr fordernd ist. Wird da nicht doch eine Werkgerechtigkeit propagiert? Ich fühle mich da so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ist da nicht so ein frommer Leistungsdruck dahinter? Es ist doch so, dass Jesus mich so annimmt, wie ich bin und von mir nichts erwartet. Das trifft 100% zu. Klar, es geht so, dass wir ohne Leistung zu Gott kommen können. Lass uns das so sehen, dass handelnder Glaube etwas ganz Natürliches ist. Wenn ein Mensch ohne Gott geistlich tot ist und jetzt geistliches Leben hat, so wird sich Leben ganz natürlich auswirken. Sie müssen sich nicht jeden Tag anstrengen, dass sie leben, sondern sie geben ganz natürlich Lebensäußerungen von sich. Lebensäußerungen können an der einen oder anderen Stelle behindert sein, durch Alter, durch Krankheit. Aber dafür gibt es noch andere Lebensäußerungen, die man tun kann. Kein Christ muss alles können, muss alles in der gleichen Weise tun. Jeder Mensch bewegt sich. Einige bewegen sich sehr schnell. Einige können sich so schnell in ihrer Sportart bewegen, dass sie dafür Medaillen bekommen. Aber wenn ich nur sage, jeder lebt wirklich, der die 100 Meter unter 9 Sekunden läuft, schließe ich sehr viele vom Leben aus. So ist es nicht. Geistliches Leben muss keine Rekordmarken erfüllen. Aber jedes geistliches Leben prägt sich in seiner ganz persönlichen Art und Weise ganz natürlich aus. Ich finde den letzten Vers aus Epheser 2, Vers 10, wichtig und interessant. Wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist also gar nicht mal so, dass jetzt unsere Anstrengung, unsere Fantasie, was könnte ich denn heute Gutes tun, was wird es sein, was Gott heute von mir erwartet, und hoffentlich verpasse ich das nicht, sondern dass man einfach realisiert, eigentlich bringe ich Gott nichts Neues aus mir heraus, sondern ich entdecke, eigentlich alles, was ich tun kann, hat Gott schon vorbereitet. Eigentlich hätte ich das so gar nicht machen können. Da muss Gott schon gewirkt haben. Das ist etwas wohl gewesen, wo Gott das vorbereitet hat, dass ich da jetzt so oder so gehandelt habe. Und es ist nicht die Frage, ob wir das schaffen. Wenn Gott das schon vorbereitet hat, können wir das so in Anspruch nehmen. Als ein Vergleich fiel mir noch ein kleines Kind ein. Wenn sich das an seinem Vater festhält und der Vater hält das auf dem Arm, dann kann das Kind vielleicht sagen, Papa, brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir, ich halte dich fest. Und der Vater kann das ganz süß finden, aber tatsächlich ist es doch andersherum. Der Vater trägt das Kind. Und ich glaube, so ist es manchmal, dass wir denken, wir halten uns, wer weiß wie, fest an Gott und guck mal, was wir tun, und Gott kann froh sein, dass er uns hat. Und letztlich können wir auch merken, es ist eigentlich Gott, der uns auf den Armen trägt und uns hält und damit unser Leben reich macht. Gott ist es, der wirkt. Gott ist es, der es uns ermöglicht, wirklich als Christ zu leben. Dann ist das Leben als Christ nicht mehr schwer. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine ganz lebendige Woche. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.